mit Judith Heidkamp. Schön, dass Sie wieder da sind. Heute geht's hier um ein nettes kleines Dorf mit freiwilliger Feuerwehr und Kindergarten. Nett, heimelig, abgründig.
Die Mädchen sind schon weg, sagte Nathalie, als ich mittags am Kindergarten ankam.
Martina hat Kascha bei sich aufgenommen, die vor ihrem Ehemann geflüchtet ist. Beide Frauen sind mit ihren zwei kleinen Töchtern eher Außenseiterinnen im Dorf und der Ehemann ist Mitglied bei besagter Feuerwehr.
Und ich habe also mit diesen beiden Frauen, Martina und Kascha, zwei Frauen gebastelt, die so viel eigene Vorgeschichte mitbringen, dass ihre Interpretation eine ganz, ganz individuelle sein muss. Also die Interpretation dessen, was bedrohlich ist, was wirklich gefährlich ist. Und das ist was, was mich als Autorin natürlich interessiert und herausfordert. Was ist mit dem einzelnen Fall? Warum ist das so kompliziert, rauszufinden, was wahr ist und was nicht?
Mareike Krügel ist eine Schriftstellerin, die sich in ihren Texten immer für Beziehungen interessiert und den ihnen innewohnenden verschiedenen Wahrheiten. Der Roman »Sieh mich an« zum Beispiel ließ das schon im Titel anklingen und ihr neues Buch heißt vieldeutig »Alle wissen hier alles«. Es wirft nicht nur die Figuren, sondern auch alle, die es lesen, auf eigene Vorperspektiven zurück. Hält man unter guten Kumpels von der Feuerwehr zusammen oder deckt man auch schon mal stillschweigend häusliche Gewalt? Ist es auf dem Dorf idyllisch oder bedrückend eng? Muss man mutig früh genug Alarm schreien oder ist das einfach hysterisch? Und wenn das so ist, dass in diesem Dorf alle hier alles wissen, dann fangen wir doch vielleicht mal damit an. Was wissen die Leute in Nievold denn über Martina?
Die wissen gar nicht viel. Sie wissen eigentlich auch nicht das Richtige. Es ist sowohl vertrauenerweckend und gibt eine gewisse Geborgenheit und Sicherheit, wenn Leute was übereinander wissen oder zu wissen glauben. Aber es kann schnell bedrohlich werden, wenn die Leute das Falsche über einen zu wissen glauben. Die Leute wissen über Martina erstmal, dass sie alleinerziehend ist und dass sie das Haus ihrer Großmutter geerbt hat. Sie ist eine Zugezogene, aber eben nur so halb. Sie wissen, dass sie Geld verdient als Putzhilfe, privat, schwarz, wenn sie es denn wissen. Und dass sie eine Tochter hat, Annalena, die fast 6 Jahre alt ist und in den örtlichen Kindergarten geht. Ich glaube, das ist ganz offensichtlich für alle.
Und vielleicht auch, dass sie recht tough zu sein scheint, oder? So selbstbewusst, macht ihr Ding. Ist sie so?
Also das ist sie natürlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es nach außen so wirkt. Ich habe jetzt eine Perspektive gewählt, das ist ja eine Ich-Erzählerin, die im Grunde ganz schwer einschätzen kann, wie sie wirkt. Und ein Teil ihrer ganzen Probleme ergibt sich auch daraus, dass sie das so schlecht einschätzt und dass sie immer denkt, Leute müssten was über sie wissen, was sie dann nicht wissen, beziehungsweise dieses Narrativ so gar nicht kontrollieren kann oder nicht auf die Idee kommt, zu kontrollieren. Sie selber empfindet sich als überhaupt nicht tough und die Selbstwahrnehmung und die Außenwirkung gehen sehr weit auseinander bei ihr.
Und ich finde, das ist wahnsinnig gut gemacht, weil man als Leserin auch in dieses Unklare einbezogen wird. Gewohnt, mich erstmal mit einer Person zu identifizieren, bin ich ja nah bei Martina und glaub ihr erstmal ihre Innenperspektive. Wie machen Sie das, dass Sie dann diese ganzen Signale und Unsicherheiten streuen, dass ich mich irgendwann selber frage, wie ist die eigentlich?
Also der Trick ist natürlich, die Reaktionen der anderen auf das, was Martina sagt und tut, die so gar nicht dazu passen zu dem, was sie erwartet hat oder was man dann eben hoffentlich auch als Leser oder Leserin erwartet. Und ich versuche immer wieder, die eigene Wahrnehmung von Martina auch von ihr selbst in Frage zu stellen. Also sie schafft es ja auch immer wieder, in entscheidenden Momenten sich zu fragen, ob das, was sie gespiegelt bekommt, auch die Wahrheit sein könnte, sodass sie selber letztlich irgendwann auch verunsichert ist, ob ihre eigene Wahrnehmung die Wahrheit sein darf überhaupt. Und da ich sozusagen beim Schreiben oder beim Erzählen diese Gedanken miterzähle, gibt es so ein Gesamtunsicherheitsbild.
Machen wir es mal konkret. Es gibt ja so zwei Themen, die sich dann rauskristallisieren. Und das ist einmal die, ich sag mal, Individualität von Martina. Also, dass sie sein will und sein kann, wie sie ist, wie sie sein möchte, wie sie sich fühlt. Dass sie das auch verteidigt gegenüber dem Konformitätsdruck, der in so einem kleinen Dorf natürlich auf jeden Fall herrscht. Und das andere Thema ist einfach das der häuslichen Gewalt, denn gleich zu Beginn des Buches gewährt sie einer befreundeten Mutter und dem Kind Unterschlupf, denn die beiden sind betroffen von häuslicher Gewalt. Diese Bedrohung ist für Martina sofort klar, für alle anderen, und da sind wir dann wieder beim Thema, eben nicht. Vielleicht können Sie diese beiden Wahrnehmungen mal zusammenbringen.
Ich habe nicht vorgehabt, einen Roman direkt über häusliche Gewalt zu schreiben. Das ist nicht das Thema, sondern tatsächlich, wie Sie es ansprechen, über die Frage, was empfinden wir als Bedrohung und warum? Und bei allen Prozessen, bei allen gesellschaftlichen Diskussionen um häusliche Gewalt stelle ich immer wieder fest, dass die Menschen, denen was passiert, eine so starke eigene Geschichte mitbringen, dass jeder Fall sozusagen ganz einzeln betrachtet werden muss. Dass in dem Moment, wo man mit einer Vortraumatisierung sozusagen in eine Situation geht, wird man Ereignisse anders interpretieren und Bedrohungen schneller oder an anderer Stelle empfinden. Und ich habe also mit diesen beiden Frauen, Martina und Kascha, zwei Frauen gebastelt, die so viel eigene Vorgeschichte mitbringen, dass ihre Interpretation eine ganz, ganz individuelle sein muss. Also die Interpretation dessen, was bedrohlich ist, was wirklich gefährlich ist, das erzählen sie aus ihrer oder das empfinden sie aus ihrer eigenen Perspektive sehr stark. Und das ist was, was mich als Autorin natürlich interessiert und herausfordert. Nicht diese allgemeinen Aussagen, wie wir sie in Sachbüchern finden können, so und so viel Prozent, sondern immer die Frage, was ist mit dem einzelnen Fall? Warum ist das so kompliziert, dort rauszufinden, was wahr ist und was nicht? Sind Empfindungen immer wichtig sozusagen? Müssen die immer so berücksichtigt werden? Oder darf man manchmal auch sagen, das ist ein bisschen schwierig, dass man mit dieser Vorgeschichte überhaupt so reagiert? Also das ist unglaublich komplex und wahnsinnig interessant zu untersuchen.
Also die Sachbuchebene kommt zum Beispiel durch, wenn Martina denkt, 7-mal gehen Frauen zurück zu den schlagenden Ehemännern. Warum geht Kascha zurück? Und als Leserin passiert das, was wir gerade besprochen haben, und denkt, ja genau, so ist das doch. Warum macht die das denn eigentlich?
Martina selbst hat als junge Frau, als Kind eine Traumatisierung erlebt sozusagen, aus der sie sich nicht wirklich befreien kann und die sie immer wieder so ein bisschen einholt. Sie weiß um ihre eigene verschobene Perspektive. Sie weiß sehr wohl, dass das, was sie sieht und empfindet, daraus resultiert. Und deswegen muss sie es daraufhin auch abklopfen. Aber gleichzeitig will sie sich natürlich auch selber glauben. Und sie sagt an irgendeiner Stelle, ich habe das Zitat nicht direkt mehr im Kopf, dass sie das Patriarchat mit Löffeln gefressen hat oder was. Also sie hat das Gefühl, dass das System sozusagen in sie reingewandert ist und sie so sehr beeinflusst, dass sie sich selber eigentlich auch nicht mehr glauben kann.
Hören Sie, liebe Frau Voss, Danutas Vater hat Sie und Ihre beste Freundin heute zu einer gewöhnlichen Zeit abgeholt. Die beiden haben sich gefreut. Offenbar hat er etwas Nettes geplant. Wir sehen nicht, was daran problematisch sein soll, und ich habe wirklich viel zu tun. Beruhigen Sie sich einfach, essen Sie etwas und nutzen Sie die Zeit für ein bisschen Erholung. Sie sind nicht die einzige Mutter, die einem Vater nicht zutraut, sich angemessen zu kümmern. Aber glauben Sie mir, wenn man sie einfach machen lässt, finden sie ihre ganz eigene Art mit den Kindern. Das mag dann nicht immer genau das sein, was die Mütter ideal finden, aber man muss den Vätern auch mal eine Chance geben.
Wir sind ja eigentlich in einem ganz netten Dorf da in Nievold, oder? Und auf einmal kommen diese Vorstellungen von Abgründen da rein. Vielleicht sagen Sie noch ein bisschen was zu Kascha. Welche Geschichte hat sie?
Also Kascha selbst, das wird auch gar nicht so groß erzählt. Die Perspektive ist sehr stark bei Martina, die auch vieles nicht wissen will und nur manche Fragen zulässt für sich. Weil wenn sie zu viel rausfindet, könnte sie ja auch rausfinden, dass sie ganz falsch gelegen hat. Und das will sie natürlich nicht. Sie muss auch versuchen, in ihrer Wahrheit stark zu bleiben sozusagen. Das heißt, das, was man über Kascha erfährt, ist immer über Bande gespielt eigentlich. Sie selber ist von weit her gekommen. Sie kommt aus Polen. Was im Dorf nicht so unglaublich super ankommt, weil es jetzt nicht so die schicke Herkunft, mit der man angeben kann. Und sie ist in dem Versuch ursprünglich so gewesen, von zu Hause wegzugehen, sich selber was aufzubauen, eigene Entscheidungen zu treffen, und ist eigentlich auch sehr überrascht, wohl, so habe ich es erzählt, dass sie sich selber nachher in so einer gewaltvollen Beziehung wiederfindet und hat eben auch da ein vielleicht nicht ganz richtiges Bild von sich selbst und dem, was ihr da eigentlich passiert. Sie hat auch eine kleine Tochter, die im gleichen Alter ist. Und man hat sozusagen dann so einen Frauenhaushalt, ne? Was ja natürlich auch nachher eine große Rolle spielt in der Wahrnehmung im Dorf, dass da sozusagen vier Frauen den Laden schmeißen und das natürlich auch ein gewisses Misstrauen immer erregen muss, dass die klarzukommen scheinen und auch, was machen die da, was erzählen die sich eigentlich alles gegenseitig, ne? Also das ist ein Thema, was nicht groß angeschnitten wird, aber was, finde ich, für mich da sehr mitschwingt. Wenn zu viele Frauen unter sich sind, wird es halt auch tatsächlich gefährlich fürs Patriarchat, auch wenn es nur vier Frauen in unterschiedlichem Alter in einem Haus sind.
Ne? Und also, zwei davon sind fünf.
Ja. Ja, aber das sind die Beeinflussbaren, ne? Also mir begegnet das tatsächlich nicht selten, diese Idee, dass Frauen sich gegenseitig dazu anstiften, ihre Männer zu verlassen oder ihren Töchtern erzählen, dass sie keine Kinder bekommen sollen oder so, dass da so eine Tradition und Weitergabe sein kann von Männerhass, die auch kontrolliert werden muss von außen. Man darf nicht zulassen, dass die Frauen zu viel andere Frauen wieder oder Töchter beeinflussen. Auch das, finde ich, schwingt damit rein. Ich möchte aber sagen, dass das Buch an vielen Stellen auch lustig ist. Ich glaube,
total wichtig.
Das wäre mir noch ganz wichtig,
also
zu
guter
erzählen.
Punkt. Ich finde auch, das ist ja gar nicht einfach. Sie spielen mit bedrohlichen Situationen und trotzdem muss man dann wieder lachen. Dinge, die nicht so häufig zusammengebracht werden. Wie machen Sie es?
Das hat was mit meiner Schreibart zu tun. Das hat was mit Selbsttröstung letztlich zu tun. Also die Art, wie ich auf diese Probleme gucke. Ich sage ja, ich schreibe einfach auch, um die Komplexität einzufangen von bestimmten Themen und individuelle Geschichten zu erzählen. So könnte es sein. Und das ist unter Umständen sehr belastend. Ich brauche dann selber so diesen Comic Relief für mich selbst dabei. Also wenn ich diese Albträume erzähle, geht es mir immer sehr, sehr schlecht. Und dann auf eine lustige Art aufzuwachen oder gleich dann ein verschwitztes Kind in der Tür stehen zu haben oder so, das ist dann hilfreich, um das für mich auch aufzulösen. Ich muss mich ja auch jeden Tag wieder an den Schreibtisch motivieren bei so einem Thema. Und das ist wichtig.
Wobei ich ja das Gefühl hatte, dass der Humor von Martina auch wieder etwas ist, was sie von der Dorfgemeinschaft trennt.
Das ganz sicher, ja, da würde ich auch zustimmen. Das ist ein etwas zynischer Humor und auch ein bisschen mit einer Vorliebe für Albernheiten und Skurrilitäten und auch durchaus ein bisschen, naja, sie singt immer so Lieder, bringt den Kindern Zeug bei, was sie dann eigentlich nicht sagen sollten in der Öffentlichkeit und so. Also es gibt da schon eine große Trennung zwischen privat und öffentlich. Und das ist ein typisches Dorfgeschehen, würde ich denken. Das ist einerseits eben toll ist, dass es diese soziale Kontrolle gibt und so eine Art von im Grundtenor, auf den sich alle da sprachlich auch einigen können, aber dass man gleichzeitig eben auch aufpassen muss, dass die Kinder nicht nach außen tragen, was man zu Hause alles an dummen Sprüchen macht. Und das kreiert eben noch eine zweite Distanz zwischen innen und außen oder für Martina des Aufpassens, dass das Außen nicht zu viel von ihnen weiß.
Mhm. Ist es insofern eine typische Dorfgeschichte und Großstadtleserinnen können sich entspannt zurücklehnen?
Ich würde denken, nein. Ich habe in mehreren Dörfern gelebt und die sind alle sehr unterschiedlich. Manche haben eine starke soziale Kontrolle gehabt und auch eine wunderbare Gemeinschaft gebildet mit viel Hilfe und Unterstützung. Andere sind eher so, dass keiner weiß, wer wohin gehört und bis man eingeordnet hat, wer wo wohnt und wessen Hund wie heißt, das dauert Jahre. Also es gibt das alles und das Typische daran ist, dass es um eine Organisation von Gemeinschaft geht. Und da habe ich ein Dorf exemplarisch benutzt, weil sich das leicht erzählen lässt, weil es dort diese Strukturen gibt. In einem Mietshaus wäre es letztlich ganz ähnlich. Vielleicht nicht in einer Stadt in der Größe, aber in diesen kleinen Einheiten, in denen Menschen aufeinander angewiesen sind und voneinander etwas mitbekommen. Also in einem Mietshaus kriege ich ja auch mit, wenn nebenan Radau ist oder wenn Tiere gequält werden. Und die Entscheidung, ob ich dann eingreife und Bescheid sage oder ob ich mich anbiete zu helfen oder ob ich das ignoriere, die ist natürlich dort ganz genauso wie auf dem Dorf.
Aber Sie leben selber im Dorf?
Ja, ich lebe in einem sehr kleinen Dorf, in einer Sackgasse, in einem Haus, das man nur sehr schwer erreichen kann.
Mareike Krügel im Gespräch mit dem Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Alle wissen hier alles, so heißt ihr Roman. Und Jenny König in der Regie von Irene Schuck liest jetzt ein Stück daraus.
Die Mädchen sind schon weg, sagte Nathalie, als ich mittags am Kindergarten ankam. Statt meinen Bruder anzurufen, war ich, sobald das Auto wieder flott war, zur Apotheke gefahren. Die Apothekerin hatte für meinen Geschmack etwas zu lange gezögert, die Kopfschmerztabletten aus dem Regal zu nehmen, etwas zu verkniffen geschaut und etwas zu deutlich auf die Risiken bei der Einnahme hingewiesen. »Das ist eigentlich ein Blutverdünner«, hatte sie gesagt. »Nur weil etwas frei verkäuflich ist, muss es nicht harmlos sein, sag ich immer.« »Ich würde das nächste Mal in einer anderen Apotheke kaufen.« »Schon weg?«, fragte ich. »Hab ich was verpasst?« Natalie runzelte die Stirn. »Die machen doch heute den Ausflug mit Danutas Papa.« »Wie bitte?« Ich musste mich beherrschen, um sie nicht am Kragen zu packen und ihr ins Gesicht zu brüllen. »Du hast Dieter die Mädchen mitgegeben?« Natalie trat einen Schritt zurück und ich konnte ihr förmlich ansehen, dass sie den inneren Elternschutzschild hochfuhr. Mit hysterischen Müttern kannte sie sich aus. »Jetzt bleib mal auf dem Boden, bitte«, sagte sie. »Ein Vater ist genauso berechtigt, seine Tochter abzuholen wie eine Mutter. Da sind wir uns doch hoffentlich einig. Sorgerecht und so.« »Aber doch nicht für meine Tochter. Ihr habt dem Typen meine Tochter mitgegeben, ohne mir Bescheid zu sagen? Der steht nicht auf der Liste und ihr ruft mich nicht mal an? Was ist das denn für ein Laden hier?« Natalie lächelte kühl. »Das ist der Laden, von dem du seit Wochen Dieters Tochter abholst, ohne dass wir einen Aufstand machen. Aber ich weiß schon, das ist was ganz anderes, nicht wahr?« »Das ist es auch«, rief ich verzweifelt. Dann dämpfte ich meine Stimme, weil sich mehrere Kinder auf dem Klettergerüst nach mir umdrehten. »Natalie, dir muss doch klar sein, dass Dieter extra vor mir gekommen ist, um die beiden mitzunehmen. Das hat er geplant. Der muss mich beobachtet haben, um zu gucken, wann ich normalerweise komme. Der will uns eins auswischen und ihr spielt dieses Scheißspiel auch noch mit.« »Dieses Scheißspiel«, sagte Natalie, »spielst du ganz genauso.« Zunächst taten Kascha und ich das Naheliegende. Wir riefen Dieter an und sprachen auf seine Mailbox. Wir schrieben Nachrichten. Dann versuchte ich es bei Carsten, aber auch der war nicht erreichbar. Wir fuhren an Kaschas Haus vorbei, das verlassen in der Mittagssonne dalag, an Dieters Laden, wo niemand war. Dann fuhren wir wieder zu mir und warteten dort. Ich wählte die Nummer des Kindergartens. Frau Krause-Dötsch wusste bereits Bescheid. Offenbar hatte Natalie ihr von meinem Ausbruch erzählt. Sie bat um Entschuldigung für das vermeintliche Missverständnis und versuchte, mich gleich wieder abzuwimmeln. Ich atmete tief durch, um vernünftig zu wirken. »Wie war er denn, als er die Mädchen abgeholt hat?«, fragte ich. »Wie meinen Sie das?« »War er irgendwie seltsam?« Ich suchte nach einem Wort für das, was mir als Beschreibung für einen bedrohlichen Eindruck geeignet schien. »So irgendwie düster entschlossen?« »Wie bitte?« »Ich meine...« »Hören Sie, liebe Frau Voss, Danutas Vater hat Sie und Ihre beste Freundin heute zu einer gewöhnlichen Zeit abgeholt. Die beiden haben sich gefreut. Offenbar hat er etwas Nettes geplant. Wir sehen nicht, was daran problematisch sein soll, und ich habe wirklich viel zu tun. Beruhigen Sie sich einfach, essen Sie etwas und nutzen Sie die Zeit für ein bisschen Erholung. Sie sind nicht die einzige Mutter, die einem Vater nicht zutraut, sich angemessen zu kümmern. Aber glauben Sie mir, wenn man sie einfach machen lässt, finden sie ihre ganz eigene Art mit den Kindern. Das mag dann nicht immer genau das sein, was die Mütter ideal finden, aber man muss den Vätern auch mal eine Chance geben.« »Aber hier geht es doch nicht darum, dass ich nicht loslassen kann«, sagte ich. »Dieter ist...« Ich verstummte. Wie sollte ich alles erklären, ohne Kascha zu verraten? Wie konnte es angehen, dass niemand mitbekam, was eigentlich los war? »Übrigens«, sagte Frau Krause-Dötsch, »noch eine kurze Sache, wo ich Sie gerade am Telefon habe. Haben Sie mit Anna-Lena über die Bilder gesprochen?« »Nicht direkt«, sagte ich vorsichtig. »Sie hat behauptet, sie hätten sie angewiesen, etwas anderes zu malen.« »Frau Krause-Dötsch, das kommt hier alles ein bisschen schräg rüber, befürchte ich. Hier geht es nicht um mich. Ich weiß nicht, was Sie über die Situation von Danuta... Oh Gott, ich muss Sie leider abwürgen. Hier blutet jemand. Leg sie da auf den Teppich, Natalie. Nein, gleich hier. War das wieder Benny?« Und dann brach das Gespräch ab. In mir war ein solcher Aufruhr. Ich wusste nicht, was das alles für Gefühle waren, die sich da verknäulten, aber es waren auf jeden Fall viel zu viele. Um mich zu beruhigen, schlug ich mit aller Kraft meinen Unterarm gegen den Türrahmen. Es würde einen blauen Fleck geben, aber es half. Ich spürte den Schmerz und er überlagerte alles andere, brachte mein Gehirn dazu, Überflüssiges augenblicklich einzustellen und sich zu fokussieren. Als der Schmerz nachließ, war es, als hätte sich mein Kopf wie ein Computer neu gestartet. Ich konnte wieder denken. Kascha lief im Haus umher wie eine gefangene Raubkatze. Ich überlegte, was wir als nächstes versuchen könnten. Frau Krause-Dötsch hatte gesagt, wir sollten essen. Das war womöglich das Beste. In der Küche öffnete ich die Schränke auf der Suche nach etwas, auf das ich Appetit haben könnte. Etwas Gutes, das Kascha beruhigte, etwas Stärkendes. »Was hältst du von Buchstabensuppe?«, fragte ich, als ich sie in die Küche kommen hörte. »Was hältst du von Polizei?« »Setz dich erst mal hin.« Ich zog Kascha zu einem Küchenstuhl und drückte sie darauf. »Ich mach uns einen Tee. Das ist besser als nichts. Und dann gucken wir, was eigentlich los ist. Dieter hat unsere Mädchen entführt. Das ist los.« Ich stellte den Wasserkocher an und holte zwei Tassen aus dem Schrank. Ich bezweifle, dass die Polizei das genauso sieht. Zu meinem Entsetzen legte Kascha ihren Kopf in den verschränkten Armen auf dem Tisch ab und murmelte, »Ohne Dana sterbe ich, Martina. Ich kann das nicht aushalten. Er nimmt sie mir weg, ich weiß es.« Ich schob einen Stuhl dicht neben sie und setzte mich. »Wir müssen jetzt vernünftig bleiben. Niemand nimmt hier irgendwas weg, so einfach ist das nicht. Lass uns das alles in Ruhe durchgehen, ja? Erstens, Dieter hat das Sorgerecht. Es gibt keine Hinweise, dass er die Mädchen außer Landes bringen oder ihnen etwas antun möchte.« Kascha heulte kurz auf und war dann wieder still. Gut, das Ganze war nicht abgesprochen und immerhin ist auch meine Tochter dabei, aber die können doch erst etwas machen, wenn wirklich eine Gefahr da ist. Eine, die man auch benennen kann und die man uns auch glaubt. Die werden uns auslachen. Was sollte die Polizei denn genau tun? Dieter aufspüren, die Mädchen nach Hause bringen und ihn verhaften? »Genau«, murmelte Kascha gegen die Tischplatte. »Großfahndung.« Ich dachte an die Nachricht, die Dieter geschrieben hatte. »Wenn du Lügen erzählst, zeig ich dich an.« Womöglich war es nicht nur sinnlos, zur Polizei zu gehen, sondern auch unklug. Hätte ich Kascha damals zum Arzt geschleppt oder ihre Hühnereibeule wenigstens fotografiert, stünden wir insgesamt besser da. Aber war ein Mann, der seine Frau schlug, eine Gefahr, wenn er einen Ausflug mit seiner Tochter und ihrer Freundin machte? Dass er es nicht abgesprochen hatte, konnte er einfach leugnen. Und wollten wir das alles wirklich erzählen müssen? Fragen beantworten? »Den Mädchen wird nichts passieren«, sagte ich schließlich. »Es geht um uns. Er will uns treffen. Das Ganze ist eine Botschaft.« Aber was war die Botschaft? Die gleiche wie bei einem verletzten Nerz auf der Türmatte, einem zerstochenen Reifen, einer verpetzten Affäre, einem verrückten Gerücht über Kollektenklau, dass wir uns nicht sicher fühlen sollten. Nur, woher nahm ich eigentlich die Gewissheit, dass all das überhaupt irgendwie zusammengehörte? Der Wasserkocher rauschte immer lauter und schaltete sich dann mit einem Klicken von selbst aus. »Warum glauben die Leute alle nur Dieter?«, fragte Kascha. »Du hast deine Version ja bisher gar nicht erzählt.« »Ja, weil alle sowieso immer nur Dieter glauben.« Ich stand auf, um Teebeutel in die Tassen zu geben. »Ich brauche was Stärkeres«, sagte Kascha und hob ihren Kopf. »Haben wir noch Apfelsaft?« Ich merkte den Alkohol im Blut leider ziemlich deutlich, als ich ins Auto stieg, um ein paar Orte abzuklappern. Spätestens jetzt war es keine gute Idee mehr, die Polizei anzurufen. Kascha hielt zu Hause die Stellung, damit jemand da war, falls die Mädchen kamen oder Dieter auf dem Festnetz anrief. Ich hatte Carsten noch weitere Nachrichten hinterlassen. Wir hatten außerdem eine Liste mit Stellen gemacht, die Dieter und die Mädchen möglicherweise aufsuchen konnten. Ich fuhr noch einmal bei seinem Haus vorbei, dann weiter zu seinem Geschäft, checkte sämtliche Spielplätze der weiteren Umgebung, die öffentliche Badestelle, fuhr eine ganze Zeit lang durch die Kleinstadt, hielt an der Eisdiele, dem Buchladen, lief eine Runde durch den Supermarkt. Die Luft war drückend. Natürlich fand ich keine Spur von Dieter und den Mädchen. Niemand hatte sie gesehen. Es waren Stunden vergangen, seit er sie vom Kindergarten abgeholt hatte. Sie konnten längst sonst wo sein. Mein Kopf begann zu schmerzen und der Himmel verdunkelte sich im Westen bedrohlich, als ich aufgab und nach Hause fuhr. Noch auf dem Weg kam eine Nachricht von Carsten. Ich hielt am Straßenrand, um sie zu lesen. Mein Herz schlug bis zum Hals. Etwas an der ganzen Situation war derartig unangenehm, dass ich mir einfach nur wünschte, sie möge ganz schnell vorbei sein. Sie erinnerte zu sehr an meine Albträume. Vielleicht war das aufziehende Gewitter schuld. Jedenfalls zitterten meine Finger, als ich das Telefon entsperrte. »Sie sind im Freizeitpark. Alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich«, schrieb Carsten. Sofort kam eine zweite Nachricht. Sie enthielt ein weitergeleitetes Foto von Dieter, das die Mädchen eisessend vor einem riesigen Dinosaurier zeigte. Ich gab Gas und hätte beinahe ein vorbeifahrendes Auto übersehen. Mir war schwindelig. Ich musste so schnell wie möglich zu Kascha. Wie im billigen Film dreute den ganzen restlichen Nachmittag das Gewitter, während wir im Haus saßen und warteten. Wir waren unfähig, irgendetwas Konstruktives zu tun. Ich hatte mir vorgenommen, mit dem Apfelkuchen rechtzeitig aufzuhören, aber es war ohnehin nicht mehr besonders viel Wodka in der angebrochenen Flasche gewesen. Irgendwann war sie einfach leer. Ich schrieb Carsten und rief ihn an, aber alles, was kam, war ein »Ich mach das schon«. Und danach antwortete er nicht mehr. Stillsitzen und abwarten waren das Einzige, was uns zu tun übrig blieb. Obwohl ich bereits früher als geplant mit dem Trinken aufgehört hatte, war ich nicht in der präsentablen Verfassung, in der ich eigentlich hatte sein wollen, als am fortgeschrittenen Abend ein Auto vor dem Haus hielt. Inzwischen wetterleuchtete es, und seit einer halben Stunde hörte man über den Feldern gelegentlich Donnergrollen. Ich fuhr mir durchs Haar und rieb mir übers Gesicht. Kascha rührte sich nicht. Ich eilte zur Tür und riss sie auf. Draußen stiegen gerade die Mädchen aus Carstens Auto. Carsten selbst stand nebenan am Zaun und unterhielt sich mit dem Nachbarn. Annalena lief mir entgegen und warf sich in meine Arme, soweit das möglich war, denn sie trug ein großes, rosafarbenes Kuscheltier. Danuta sah aus, als wollte sie ebenfalls umarmt werden. Ihr Kuscheltier war nicht weniger groß und türkisfarben. »Deine Mama ist in der Küche«, sagte ich über Annalenas Kopf hinweg, die sich an mich schmiegte. Ich hatte mein Kind wieder, wohlauf, müde und guten Mutes. Wir hatten es überstanden, und auch wenn ich froh war, jetzt nicht einem herablassenden Polizisten mit Helikoptermutter-Vorwurf im Blick die Hand schütteln zu müssen, hatte ich ein Gefühl, dass dieser Tag einen Wendepunkt markierte. Kascha und ich mussten überlegen, wie wir die Mädchen davor schützen konnten, dass sich so etwas wiederholte, ohne Ängste zu schüren. Annalena machte sich los und stellte mir ihr neues Kuscheltier vor, das offenbar ein Saurier war, aber ein Pflanzenfresser. Dann rannte sie hinter Danuta her ins Haus, um auch Kascha ihre Beute zu zeigen. Carsten klopfte dem Nachbarn über den Zaun hinweg auf die Schulter mit jener typischen Männergeste, die so tat, als sei der Unterschied zwischen Gewalt und Zärtlichkeit nur eine Frage der Definition, und kam zu mir. »Du kommst spät, aber du kommst«, sagte ich. Dieter wollte, dass die Mädchen bei ihm übernachten, aber Annalena mochte nicht und Danuta wollte nicht ohne Annalena bleiben, da habe ich gesagt, ich bringe sie beide hierher. Hab ihm erklärt, dass sie das bei mir auch so machen. Die gibt es nur noch im Doppelpack. Aber hör mal, Martina, es wäre schon gut, wenn du mal ein bisschen darauf hinwirken könntest, dass die Mädchen auch woanders schlafen wollen als nur hier im Haus. Oder wenigstens darauf achten, was du in ihrer Gegenwart so sagst, damit sie nicht den Eindruck bekommen, woanders wäre es gefährlich. Ach so, sagte ich. Dann liegt es also an mir, wenn Annalena es nicht so super findet, aus dem Kindergarten gekidnappt zu werden und bei dem völlig unbekannten Vater einer Freundin zu übernachten, von dem sie nur weiß, dass er deren Mutter schlecht behandelt hat? Hast du getrunken? Es hatte keinen Sinn zu leugnen. Das würde nur noch einen schlechteren Eindruck machen. Denkst du, ich sitze zu Hause und häkle Spitzendeckchen, während ich warte? Ich hatte Angst, Mann, eine Heidenangst um unsere Tochter. Da reicht keine beschissene kurze Nachricht, dass du dich um alles kümmerst und danach ist dein Telefon tot. Ich dachte, du fährst sofort zu diesem verdammten Freizeitpark und holst sie da raus. Aber nein, du hängst offenbar noch eine Weile mit dem Arschloch rum, das für diesen Psychoterror verantwortlich ist. Unterhältst dich darüber, warum unsere Tochter sich wie ein gesunder Mensch verhält und es ablehnt, im Haus eines Vergewaltigers zu übernachten. Sagst mir mit keinem Wort, wann ihr kommt und wo ihr seid und machst mir dann auch noch Vorwürfe, ich würde meinem Kind irgendwelche Gefahren einreden? Psychoterror nennt man das also, wenn ein Vater mal was mit seinem Kind unternehmen will, aber die Mutter das seit Wochen aktiv verhindert? Ist es das, was er dir erzählt hat? Und du glaubst das? Ich meine ja nur, was ist, wenn sie dir nicht alles sagt? Wenn Kascha lügt, meinst du? Wie auch immer man es nennen will. Warum sollte sie das tun? Was hätte sie davon? Dein Mitleid, deine Aufmerksamkeit. Immerhin kann sie umsonst bei dir wohnen. Du denkst im Ernst, es ist wahrscheinlicher, dass eine Frau für ein bisschen Aufmerksamkeit ihren Mann verleumdet, als dass ein Typ, den du zufällig persönlich kennst, dich ab und zu nicht im Griff hat? Carsten fing an, meinen Arm zu streicheln. Beruhige dich, sagte er. Du bist aufgeregt. Ich verstehe, dass es aus deiner Warte heute alles etwas anders ausgesehen hat, aber niemand will dir Böses. Kann ich kurz mit reinkommen? Ich möchte etwas mit dir besprechen. Er schob mich Richtung Haustür. Aber alles in mir sträubte sich. Das hier war Carsten und es war lächerlich. Er hatte recht, er wollte mir nichts Böses. Vielleicht war es das dröhnende Gewitter, dieses Flirren in der Luft, der erhöhte Druck, den ich im Kopf spürte und der wie durch ein Wunder nachlassen würde, sobald die ersten Regentropfen fielen. Jedenfalls konnte ich mir nicht vorstellen, Carsten in mein Haus zu lassen. Dort waren Kascha und die Mädchen mit ihren pastellfarbenen Saurierkuscheltieren und brauchten Schutz und Ruhe. Ich wich zurück und drückte dabei die Haustür zu.
Mit diesen Eindrücken und der Entscheidung, ob hier niemand etwas Böses will oder ob man das Haus am besten verrammeln sollte, lasse ich Sie jetzt allein. Das ist eine Frage, die einen beim Lesen von Alle wissen hier alles bis zum Schluss begleitet. Sie hörten die Schauspielerin Jenny König. In der Regie von Irene Schuck las sie eine Passage aus dem Roman Alle wissen hier alles von Mareike Krügel. Und die Schriftstellerin war ja eben im Gespräch auch zu hören. Die Technik dieser Ausgabe von Buchgefühl Reden und Lesen besorgte Lorenz Kersten. Alle wissen hier alles ist im Pieper Verlag erschienen, mit dessen freundlicher Genehmigung wir die Lesung in diesem Podcast anbieten können. Alle Episoden von Buchgefühl Reden und Lesen gibt's in der ARD Audiothek. Ich bin Judith Heidkamp und sage danke fürs Zuhören.